Deutschlandfunk. Forschung aktuell.
Nanoplastik ist ja dann durchaus in der Lage, auch durch Darmwände zu diffundieren zum Beispiel oder viel leichter in Gewebe zu gelangen als das größere Mikroplastik.
Und wie es aussieht, schwimmt in den Ozeanen noch viel mehr Nano als Mikroplastik. Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums für Umweltforschung und der Universität Utrecht haben untersucht, wie viel Nanoplastik im Nordatlantik schwimmt. Und die Ergebnisse sind überraschend, denn die Belastung mit diesen kleinsten Kunststoffteilchen ist offenbar viel größer als bislang angenommen. Für ihre Studie, die heute im Fachjournal Nature veröffentlicht wird, wurde an 12 Orten in verschiedenen Wassertiefen die Belastung mit Plastik-Nanopartikeln gemessen. Aus diesen Werten rechneten die Forscher hoch, dass bis zu 27 Millionen Tonnen dieser winzigen Kunststoffpartikel allein in der Wasseroberfläche im Nordatlantik schwimmen. Und damit hätten diese kleinsten Plastikteilchen, das Nanoplastik, den größten Anteil an der globalen Plastikverschmutzung der Meere. Ich habe den Meeresbiologen Dr. Marc Lenz vom Forschungsbereich Marine Ökologie am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel gebeten, diese Studie einzuordnen und wollte von ihm erst einmal wissen, ob ihn diese schiere Menge an Nanoplastik eigentlich überrascht hat.
Nicht direkt überrascht. Also was diese Studie ja macht, ist, dass sie eine Lücke schließt in unserem Wissen. Wir wussten bislang noch so gut wie gar nichts über diese Größenfraktion. Aber es stand immer die Vermutung im Raum, dass diese Fraktion groß ist, dass eben ein großer Teil des Plastiks, das wir ja über Jahrzehnte jetzt schon in die Meere gegeben haben, irgendwann in diesem Größenbereich landet durch den Zerfall, der ja stattfindet.
Von der Masse her ist die Menge von Nanoplastik im Nordatlantik vergleichbar mit der bisher gefundenen Menge an Mikroplastik. Was bedeutet das mit Blick auf die ökologische Rolle von Nanoplastik im marinen Ökosystem?
Ja, man muss da vielleicht auch noch vorwegschicken, dass die Studie die Masse wahrscheinlich unterschätzt, weil sie kein Polyethylen und kein Polypropylen erfasst hat. Und das sind die beiden häufigsten Polymere, die wir zum Beispiel im Mikroplastik finden. Die fehlen in dieser Studie ganz, weil die nicht erfasst wurden. Warum ist noch unklar? Insofern denke ich, dass die Masse eher unterschätzt wird. Und die Bedeutung ist natürlich, wir wissen jetzt, dass ein großer Teil des Plastiks sich in diesem sehr kleinen Größenbereich befindet und deswegen auf sehr vielfältige Weise mit Organismen wechselwirken kann. Das kann ingestiert werden, also aufgenommen werden. Jetzt diese neue Dimension des Nanoplastiks, es war vorher schon klar, dass es dieses Plastik geben muss, aber da haben wir noch gar keine Untersuchungen, inwieweit das mit den Tieren genau wechselwirkt.
Aber es ist anzunehmen, dass wenn Mikroplastik nicht gesund ist, dass Nanoplastik auch nicht viel besser ist, oder?
Nein, aber die Wirkweisen könnten andere sein. Nanoplastik ist ja dann durchaus in der Lage, auch durch Darmwände zu diffundieren zum Beispiel oder viel leichter in Gewebe zu gelangen als das größere Mikroplastik. Und deswegen ist es potenziell, ja, wir wissen es nicht, also ob es jetzt gefährlicher ist als Mikroplastik, aber es ist durchaus denkbar, dass es biologisch eine Rolle spielt, natürlich.
Sie haben es gerade schon ganz kurz angerissen. Was sind denn die Quellen für diese sehr kleinen Plastikteilchen?
Also die Hauptquelle ist der Zerfall von größerem Plastik. Das passiert auf See durch den Einfluss der UV-Strahlung, der Wellenbewegung, Interaktion auch mit Tieren, die vielleicht an dem Plastik fressen und so weiter. Und dadurch wird Plastik immer kleiner und kleiner und dann entsteht eben aus Mikroplastik und aus Mikronanoplastik.
Und das sind hauptsächlich PET-Flaschen oder was sind so die...
Also die häufigsten Polymere, die wir im Makro- und auch im Mikroplastik finden auf See, sind Polyethylen und Polypropylen. Das sind auch die, die in der Produktion am häufigsten sind, also die in den größten Mengen hergestellt werden. Die sind sehr vertreten, weil sie leicht sind. Das ist selbst als Festkörper sind Plastikteile aus Polyethylen immer noch leichter als Seewasser und treiben an der Oberfläche. Deswegen können die über sehr weite Distanzen transportiert werden.
Ich denke da so an den leeren Tankkanister. Was ist noch aus diesem Material?
Das sind so die Hauptverpackungspolymere sozusagen. Also Verpackungen werden in der Hauptsache aus Polyethylen und Polypropylen hergestellt, also Joghurtbecher, aber auch jede Art von Folien. Das ist in der Regel Polyethylen.
Man hat ja auf verschiedenen Meereshöhen gemessen in dieser Wassersäule. Wo ist denn die Konzentration von Nanoplastik besonders hoch?
Das war jetzt die oberste Zone, also direkt unter der Wasseroberfläche bis in eine Tiefe von 10 Metern. Darunter, die haben ja in drei Tiefen gemessen, also einmal diese Oberflächenzone, dann in 1000 Meter dort, wo das möglich war und dann dicht über dem Meeresboden. Und die Konzentration war in dieser oberen Zone am höchsten.
Das überrascht wahrscheinlich auch nicht. Ne?
Das nicht unbedingt. Die Frage ist jetzt, es ist bei Nanoplastik noch wieder ganz anders, wie das in der Wassersäule verteilt wird. Da gelten andere Gesetzmäßigkeiten als für das größere Mikroplastik. Bei dem Mikroplastik nehmen wir an, dass es mit der Zeit in die Tiefe verfrachtet wird, entweder über physikalische Prozesse oder über biologische Prozesse. Also dadurch, dass es aufgenommen wird vom Plankton zum Beispiel, die das dann auf der Vertikalwanderung dieses Plankton durchführt, mit in die Tiefe nehmen. Und es wird bewachsen auch, also es wird besiedelt von Bakterien und so weiter und dadurch wird es schwerer mit der Zeit. So bei Nanoplastik ist es jetzt noch wieder anders. Da jetzt diese Mechanismen auch greifen, ist bislang noch unklar. Vielleicht ist es so, dass dieses sehr kleine Plastik eher in diesem Oberflächenbereich gehalten wird. Aber dazu haben wir eigentlich noch keine Daten.
Aber es ist in einer höheren Konzentration in Küstengewässern gefunden worden als auf offener See. Woran liegt das?
Das kann verschiedene Gründe haben. Also es kann einmal sein, das ist ja im November ist diese Studie durchgeführt worden, wo es mehr Stürme gibt, wo es mehr Niederschläge gibt in der Regel. Das heißt, zu einer Zeit, wo in diesen küstennahen Gewässern auf dem Schelf eventuell Partikel resuspendiert worden sind aus Sedimenten oder eben über Flüsse erhöhte Mengen davon in die Meere eingetragen worden sind. Das heißt, dieses Bild könnte sich mit der Jahreszeit ändern. Es kann aber auch einfach sein, dass die Konzentration da per se höher ist, weil eben diese Einträge von Land da eine größere Rolle spielen. Nachher im offenen Ozean verdünnt sich das dann eher.
Sie forschen über die Auswirkungen von Plastik und den Zersetzungsprodukten, die Auswirkungen dieser Plastikteile auf die marinen Ökosysteme. Was sind so die größten Schadpunkte, die Sie festmachen können?
Also was wir eben wissen, ist, dass Mikroplastik und damit wahrscheinlich auch Nanoplastik aufgenommen wird von Tieren, quer durchs Tierreich von sehr großen Organismen bis zu sehr kleinen. Die nehmen das auf. Zudem fungiert Mikroplastik als Magnet für Schadstoffe. Das ist ja eine hydrophobe Oberfläche, das heißt also eine wasserabweisende Oberfläche. Da lagern sich organische Schadstoffe sehr gerne an. Das heißt, diese Plastikpartikel akkumulieren Schadstoffe. Zudem enthalten sie bestimmte Additive, also Stoffe, die da reingegeben worden sind im Produktionsprozess, um bestimmte Materialeigenschaften zu erreichen. Das heißt, das sind also chemisch belastete Partikel. Und dann kann es auch noch sein, dass sich Biofilme ansiedeln auf diesen Partikeln, die potenziell Krankheitserreger enthalten. Das könnte noch eine andere Wirkweise sein von Mikroplastik, dass es eben als Vektor fungiert für pathogene Keime. Und all das macht uns Sorge. Und es gibt also mittlerweile eine ganze Reihe von Untersuchungen dazu. Die sind aber fast ausschließlich im Labor durchgeführt worden. Und es ist immer ein bisschen schwierig, diese Ergebnisse auf das Freiland oder das Freiwasser vielmehr zu übertragen. Das heißt, wir sehen Effekte im Labor, wir können aber nicht wirklich abschätzen, ob diese Effekte auch in der Natur so auftreten. Was uns fehlt, sind Langzeitstudien. Die sind im Labor eigentlich unmöglich oder nur sehr, sehr schwer durchzuführen. Das heißt, man müsste Organismen über eine sehr lange Zeit hinweg diesen kleinen Plastikpartikeln aussetzen. Das lässt sich nur schwer realisieren. Aber das ist das, was uns fehlt. Wir wissen nicht, was in einem Organismus geschieht, wenn er über einen Zeitraum von Jahren hinweg Mikroplastik aufnimmt. Das heißt, wir stehen da doch noch relativ weit am Anfang, was das Verständnis der biologischen Effekte betrifft.
Welche Effekte Nanoplastik hat, das hat mir Dr. Marc Lenz vom Forschungsbereich Marine Ökologie am Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel eingeordnet.